nach wiederum kleinen technischen Schwierigkeiten können wir jetzt beginnen mit dem dritten Vortrag heute Vormittag. Es geht um digitale Forensik, also das Untersuchen von Maschinen, nachdem der Einbruch passiert ist. Wilhelm Dalle von Interactive Systems wird uns davon berichten. Bitte schön.
Ja, ich möchte Sie begrüßen. Ich weiß gar nicht, funktioniert das Mikro? Hört man das? Also ich bin normalerweise, spreche ich ohne so ein Mikro. Okay, also ich möchte was über digitale Forensik erzählen. Dass das Notebook nicht funktioniert, ist, glaube ich, die gerechte Strafe, dass mein Vorgänger und ich mit Windows-Notebooks hier präsentieren. Da ist die Hardware wahrscheinlich ein bisschen parteiisch. Mit Linux-Rechnern hat es irgendwie problemloser geklappt. Ja, also ich bin ebenfalls von der Firma Interactive Systems. Also Sie hören jetzt nicht den gleichen Vortrag nochmal, nur weil die Titel irgendwie ähnlich aussehen, außer dass das Schnortschweinchen fehlt oder digitale Forensik statt Snort steht. Das ist einfach darin begründet, dass wir in derselben Abteilung, in derselben Firma arbeiten. Wie gesagt, für die Leute, die gerade noch nicht da waren, wir beschäftigen uns mit Sicherheitssystemen für medizinische Netzwerke. Was ist digitale Forensik? Wurde ja gerade schon in der Anmoderation schon ein bisschen erläutert. Die wichtigsten Punkte habe ich jetzt hier mal so stichpunktartig aufgeschrieben. Im Prinzip kann man es am besten erklären. Vielleicht kennt ja jemand diese Fernsehsendung aus den 70ern, 80ern, Quincy. Im Prinzip ist das auch ein Forensiker. Der hat Patienten, die sind normalerweise tot oder liegen im Sterben. Er guckt sich die an und schaut danach, woran sind die gestorben. Und wir wollen das Ganze digital machen. Also wir machen das mit Toten oder im Sterben befindlichen Computern. Das ist im Prinzip das, was wir unter digitaler Forensik verstehen. Was wollen wir genau machen? Erstmal geht es um Spurensicherung. Wir möchten Vorgänge analysieren, und zwar wollen wir möglichst nach einer abgeschlossenen Analyse wissen, welche Vorgänge sind auf einem Rechner geschehen, wo jemand sich eingehackt hat, wann haben die Vorgänge stattgefunden, und vor allen Dingen, das ist das wichtigste Ergebnis einer digitalen forensischen Analyse ist, wie ist es zum erfolgreichen Einbruch gekommen, weil ich natürlich möchte, dass wir die Sicherheitslücke dann im Folgenden schließen können. Und darum ein bisschen abgesetzt von den anderen, wer, wann und wie, das Wer, das ist im Prinzip im Internet ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Im Idealfall kriege ich eine IP-Adresse raus und kann dann also zumindest kaum vor Gerichten beweisen, wenn es nicht irgendwelche speziellen Hinweise dafür gibt, dass da welche Person dahinter steht, also das Wer ein bisschen abgesetzt. Ich möchte bei der digitalen Forensik Beweise sammeln. Wenn ich dann eine juristische Verfolgung plane, dann muss ich nach bestimmten Kriterien vorgehen. Dazu werde ich auch was erzählen. Das ist alles Inhalt der digitalen Forensik. Jetzt vielleicht ganz nochmal in ganz wenigen Worten aufgezeichnet, was aus unserer Sicht ein Angreifer nach einem erfolgreichen Angriff auf einen Rechner macht. Also der Angreifer hat sich irgendwie im Internet informiert, hat eine Sicherheitslücke gefunden, Buffer Overflow in, was weiß ich, Sendmail, Apache, irgendwas, da gibt es ja Tausende, hat sich irgendwie erfolgreich in den Rechner eingehackt. Was macht der normalerweise? Erstmal, also man kann das so einbrechen in Rechnern, kann man das sehr, sehr gut vergleichen mit einem Einbrechen in eine Bank. Wenn ich sowas plane, dann laufe ich erstmal um die Bank rum, schaue mal, welche Überwachungsmaßnahmen habe ich, gibt es irgendwo Kameras, wann ist der Wachwechsel der Leute an der Tür oder irgendwie sowas. Irgendwas in der Art mache ich bei einem digitalen Einbruch natürlich auch. Unter anderem, wenn ich dann erfolgreich eingebrochen bin, vielleicht schon vorher, vielleicht auch schon mit Fingerprinting-Methoden, wie in dem ersten Vortrag schon erklärt wurde, kann ich Informationen über das System sammeln. Ich hacke mich ein, ich schaue mir Überwachungsmethoden an, deaktiviere die vielleicht, wenn ich da irgendwie die Möglichkeit dazu habe. Ich verwische die Spuren meines Einbruches. Das mache ich, um meine Entdeckung zu vermeiden. Ich installiere mir irgendwas, was mir auch erlaubt, in den Rechner wieder reinzukommen, wenn mein eigentlicher, ursprünglicher Eintrittsvektor beseitigt wurde, also wenn es eine Schwachstelle zum Beispiel in einem Mailprogramm wie Sendmail gewesen ist, ich bin darüber in den Rechner reingekommen und der Administrator spielt irgendwann mal einen Patch auf. Ich möchte ja nicht immer wieder dieses Sicherheitsloch erneut nutzen müssen, darum installiere ich mir irgendein Programm, was mir auch später noch den Zugang zu diesem Rechner gewährleistet. Ein sogenanntes Rootkit erzähle ich später noch ein bisschen mehr drüber. Und dann ist es natürlich so, ein Rootkit enthält meistens einen Vektor, das ist also irgendwas, was mir erlaubt, dann nachher noch reinzukommen. Und dann benutze ich das System normalerweise, außer ich möchte von meinen ganzen coolen Hackerfreunden angeben, breche ich nicht einfach in Rechner ein, nur um da einzubrechen, sondern ich möchte da irgendwas, ich möchte vielleicht Daten stehlen, Passwörter ausspionieren oder ich möchte ganz simpel, was halt der häufigste Grund eigentlich ist, ich möchte diesen Rechner vielleicht als einen Sprungpunkt für weitere Angriffe benutzen, um einfach meine Herkunft zu verschleiern. Das ist also das, was ein Angreifer oft macht, wenn ein Rechner eingedrungen ist. Wie fällt so ein kompromittiertes System aus? Welche Möglichkeiten habe ich als Systemverantwortlicher für einen Rechner überhaupt zu erkennen, dass ein Rechner kompromittiert wurde? Zuallererst habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich spezielle Software installiert habe, wie zum Beispiel das gerade im Vortrag angesprochene Snort, dass ich das installiert habe und dass mir das Alarmmeldungen schickt, dass jemand eingebrochen ist oder dass ich spezielle andere Software installiert habe. Mit Hausmitteln kann ich zum Beispiel, wenn ich einen erhöhten Netzwerkverkehr habe, weit über das gewöhnliche Maß, dann sollte ich vielleicht mal auf das System gucken, ob da nicht jemand vielleicht einen FTP-Server für gecrackte Software oder irgendwas installiert hat. Das wäre ein Zeichen, wenn Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien irgendwie auffallen. Zum Beispiel, wenn ich sage, in meinem Netz ist nur verschlüsselter Verkehr möglich und FTP wird überhaupt nicht eingesetzt, so als Beispiel, und auf einmal sagt mir mein Überwachungsprogramm in meinem Netzwerk, sagt, du hast auf einmal signifikant hohe FTP-Pakete in deinem Netzwerk, dann sollte ich da vielleicht schon stutzig werden, vor allem wenn ich den FTP-Server nicht selbst installiert habe und auch sonst das eigentlich niemand kann, dann ist das eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Das Dateisystem wird vielleicht stärker genutzt, der Prozessor wird stärker genutzt und also wenn ich wirklich verloren habe, dann sitze ich irgendwann mal vor meiner Maschine und sehe, oh, mein Root-Passwort wurde geändert, es gibt ein paar mehr Benutzer, die ich noch nie gehört habe und es gibt leider auch keine anderen Leute, die außer mir Benutzer anlegen können. Das sollte mich dann, spätestens dann sollte ich irgendwie denken, da ist irgendwas im Argen, da schauen wir doch mal eine Minute länger drauf. Was sind die Grundsätze der digitalen Forensik, also was muss ich beachten, wenn ich mich damit beschäftige? Es ist im Prinzip, kann man das, also ich versuche immer Vergleiche von der digitalen Welt zur, ich sag mal, in Anführungsstrichen realen Welt. Wer Matrix gesehen hat, der weiß, dass es nicht immer irgendwie ganz klar, was ist virtuell, was ist real. Im Prinzip ist es so, wie die Polizei einen Kriminalkonto sucht, so sollte ich vielleicht auch vorgehen. Ich sollte natürlich versuchen, mein am Originalsystem überhaupt nichts zu ändern. Das ist der eiserne Grundsatz der digitalen Forensik. Wenn ich irgendwelche Aktionen anstoße, um Daten zu sammeln oder um irgendwas nachzuforschen, muss ich Datum und Uhrzeit notieren. Vor allen Dingen muss ich vorher schauen, ist die Systemzeit auf meinem System, auf meinem Computer, den ich untersuche, auch wirklich noch mit der Realzeit in Einklang oder hat es vielleicht jemand geändert? Also es ist später sehr, sehr schwierig, auf das Wert zu schließen, wenn ich zu einem Provider hingehe und muss sagen, naja, ich habe meine Uhrzeit nicht vorüberprüft, schau doch mal, wer von der IP-Adresse in den letzten 3 Tagen eingeloggt war oder so, dann zeigt er mir vielleicht den Stinkefinger und wird mir da definitiv nicht helfen. Darum muss ich bei der digitalen Forensik schauen, dass das System, was ich untersuche, muss ich die Uhrzeit angucken, muss mir auf jeden Fall eine Differenz zur Realzeit wirklich notieren. Ich muss Änderungen dokumentieren, ich muss eine Hardware-Inventur machen. Idealerweise habe ich eine geringe Personenzahl im Untersuchungsteam. Ich meine, ein gehackter Rechner ist immer ein gewisser Punkt der Attraktivität. Wer in einer größeren Netzwerkgruppe vielleicht arbeitet und hat einen gehackten Rechner entdeckt, der weiß, wie sowas läuft, das verbreitet sich super schnell. Ein Rechner wurde gehackt, schwupp, habe ich 10 Administratoren in meinem Rücken. Jeder möchte einen Befehl eingeben und sagt, guck mal da oder versuch doch mal das. Dann kann ich es wegwerfen. Dann ist vielleicht ein Spielsystem und jeder darf sich austoben, aber mit Forensik hat das dann wenig zu tun. Ich sollte wenig Leute im Untersuchungsteam haben und die Leute sollten speziell geschult sein und wissen, was sie machen. Ich sollte zuallererst nur die Daten sammeln und nicht analysieren, vor allen Dingen, wenn ich ein bisschen im Zeitdruck bin. Ich sollte also nicht, wenn ich beim Datensammeln auf eine interessante Spur stoße, dann direkt dieser Spur nachgehen und da schon mal weiterforschen, sondern ich sammle erst alle Daten, wenn die Datensammlung komplett abgeschlossen ist, dann versuche ich die Daten zu analysieren und wie gesagt niemals mit Originaldaten arbeiten. Also wenn ich irgendwas auf der Festplatte ausprobieren will, dann spiegel ich die erst und mache dann irgendwas damit. Ich arbeite nicht am Originalsystem, weil wenn ich später mal, also mal ganz davon abgesehen, dass ich da wahrscheinlich Spuren verwische, wenn ich später mal jemanden juristisch verfolgen lassen möchte und ich nicht mehr nachweisen kann, naja, sind das jetzt Spuren von meiner Untersuchung auf der Festplatte oder Spuren des Angreifers, da habe ich keine Chance bei unseren Gerichten. Okay, ich habe also jetzt einen Rechner vor mir, der ist in meinen Augen angegriffen worden. Wie gehe ich vor? Wie sammle ich die Daten? Eine gute Idee ist immer, die Daten in der Reihenfolge ihrer Vergänglichkeit zu sichern. Also das, was sich am ersten wieder ändern könnte, das sichere ich zuerst. Also Registerwerte, Cache-Inhalte, naja, sage ich mal, ist nicht so von Bedeutung. Was könnte man, wenn man meint, man kann da Informationen rausfinden, könnte man das sichern. Ich sollte sofort, wenn es geht, einen Hauptspeicherabzug machen. Aktueller Zustand des Netzwerks, laufende Prozessoren sollte ich mir angucken. Danach sichere ich Daten auf Festplatten. Dann kommen Daten auf wiederbeschreibbaren Medien wie Disketten, wie CD-Read-Write-Sachen wie Streamer und solche Sachen. Und last but not least, sollte ich, wenn ich denn Zugang zu dem Rechner an sich habe, und das sollte ich haben, und das ist vielleicht sogar ein Arbeitsplatzrechner, dann sollte ich mal rumgehen und wirklich CDs aufsammeln, die da rumliegen, alle Zettel mitnehmen, die auf dem Arbeitstisch liegen, weil man glaubt nicht, wie oft man daraus Informationen ziehen kann. Oft kommt dann daraus, der Mensch, der an dem Arbeitsplatz sitzt, hat selbst irgendwas installiert, hat selbst was verändert, man findet vielleicht lustige Zettel unter der Tastatur oder solche Sachen. Gehört vielleicht nicht zu digitaler Forensik, aber sollte man auf jeden Fall auch mit berücksichtigen. Kann man manchmal mehr rausschließen als aus dem Inhalt der Festplatte. Idealerweise, wenn ich plane, mich öfter mit so Sachen zu beschäftigen, habe ich vor einem Vorfall mir eine bestimmte Toolbox angelegt. Zum Beispiel könnte ich eine Knoppix-CD als Ausgangsbasis nehmen. Der Vortrag läuft gerade parallel von Klaus. Diese CD sollte bootbar sein. Ich kann die anreichern. Da gibt's How-Tos im Netz, die sagen, wie kann ich die Distribution anreichern mit Programmen, die ich wirklich brauche. Viele sind auch schon drauf. Ich sollte eine kleine Übersicht über Programme, die man zur digitalen Forensik braucht oder brauchen kann, habe ich mal drauf. Einfach, also wenn irgendeine Frage ist oder ich Müll erzähle, einfach reinschreien. Überhaupt nicht. Da steht auch nicht System booten, sondern da steht sowas wie bootbare CD. Also ich erzähle gleich was dazu, wie man dann vorgeht. Also man sollte eine Boot... Ja, das stimmt. Man hat eine bootbare CD, stellt man sich zusammen mit Programmen, die man braucht. Alle Programme sollten statisch gelinkt sein, weil wenn ein Angreifer ein Rootkit installiert hat, vielleicht bestimmte Systembibliotheken ausgetauscht hat, dann nutzt es mir nichts. Wenn ich mir PS aufrufe und das PS unmodifiziert ist, aber auf modifizierte Systembibliotheken zurückgreift, dann habe ich genauso verloren. Also Programme möglichst statisch gelinkt und eventuell, wenn ich solche Tools einsetzen kann, wenn ich das entsprechende Know-how dafür habe, forensische Tools auch noch speziell auf die CD draufpacken. So, Erstkontakt. Wie gehe ich an so ein System ran? Normalerweise hat man wenig Zeit. Oft ist es so, der Chef sitzt einem im Nacken, irgendwie der wichtigste Mail-Server wurde kompromittiert, den kann ich nicht einfach mal 3 Wochen vom Netz nehmen und in aller Ruhe untersuchen. Meistens ist das so eine Situation, dass mein Vorgesetzter mir im Rücken steht und mir dann so sagt, in einer halben Stunde möchte ich das System wieder im Internet haben oder ähnliche Sachen. Oder dass 10 Leute, die meinen, sie haben auch Ahnung davon, in meinem Rücken stehen und genau gucken, was ich mache. Also erster Grundsatz, keine Panik, zweiter und dritter auch. Darum habe ich da eine Lücke gelassen. Und wenn ich vorhabe, mich mit solchen Sachen öfter zu beschäftigen, hilft mir nichts mehr, als wenn ich eine handgeschriebene Liste auf echtem Papier, nicht digital, vielleicht nicht auf dem Rechner oder so, eine handgeschriebene Liste habe an Punkten, die ich abarbeiten will, die ich, auch wenn ich in Panik gerate oder wenn ich Druck von außen kriege, irgendwas schnell machen zu müssen, einfach ganz herkömmlich auf ein Blatt Papier, aber mit einem Bleistift abhaken kann, wenn ich sie gemacht habe. Da kann ich selbst in Paniksituationen noch sehr, sehr gut systematisch arbeiten, wenn ich mir das vorher überlegt habe. Okay, gerade zu der Frage vielleicht, also wenn ich jetzt ein System habe und ich denke, das ist kompromittiert, dann sollte ich normalerweise nicht hingehen und einfach das System abschalten, weil ich sage, oh Gott, da werden Daten geklaut oder so, weil ich verliere da den flüchtigen Speicher, ich verliere alle laufenden Prozesse. Ich habe Problem, wenn ich das System runterfahre, sondern ich einfach ausschalte, kann es sein, dass Angreifer mir logische Bomben in meinen Kill-Skripten versteckt haben, die dann beim Runterfahren die ganze Platte schrotten, beim Hochfahren dann genauso. Das hängt natürlich von der Situation ab. Wenn ich, also wir zum Beispiel im Bereich medizinische Datenbanken, ich habe medizinische Datenbanken und ich laufe Gefahr, dass der Angreifer gerade jetzt meine medizinische Datenbank runterzieht, dann mache ich zur Not das System auch aus. Aber wenn so ein Verdacht nicht besteht oder wenn die Daten nicht so super wichtig sind oder so kritisch sind, dann System möglichst nicht ausschalten. Kein Netzwerkstecker ziehen, weil nach einem bestimmten Timeout werden da auch die Netzwerkverbindungen beendet und ich kann sie dann nicht mehr nachsehen. Das Schlechteste, was ich machen kann, ist, was oft von Administratoren gemacht haben, die A, wenig Ahnung haben, B, wenig Zeit oder C, wenig Lust haben. Die schalten das System auf, machen es platt, spielen das Backup auf und denken dann, das ist ihre Arbeit getan. Als Angreifer freue ich mich natürlich, dann brauche ich nicht mal eine neue Sicherheitslücke suchen. Dann komme ich mit der alten in wenigen Sekunden wieder in das System rein und wenn ich ein Backup einspiele und ich nicht vorher genau geschaut habe, wann ist der Angreifer reingekommen, wer sagt mir, wann habe ich das letzte unkompromittierte Backup? Das weiß ich nicht. Einfach schreien. Ja, also okay, vor allem die Leute in der ersten Reihe entweder laut sprechen, sonst muss ich die Frage eh wiederholen.
Ja, jetzt wäre ich noch vor, wenn ich jetzt merke, dass in meinem System, wenn jemand würde, da ist eben gerade noch am Werkeln, wäre es da nicht noch sinnvoller, erstmal dafür zu sorgen, dass einige nicht mehr weiter in dem System drin ist, dass ich den trotzdem erstmal natürlich auch unter den ganzen Gesichtspunkten, dass ich die Sicherheit für irgendwann noch schieben möchte. Aber ich denke mal, das Wettbewerb muss erstmal denjenigen Sachen zu hinterweisen und mein System.
Definitiv hängt aber von der Art des Systems an. Wenn es mein privater Rechner ist, meine private Firewall, wo überhaupt nichts Wichtiges drauf ist, dann möchte ich den Hacker vielleicht beobachten, einfach zu lernen, wie ist er reingekommen. Das macht manchmal mehr Sinn, wenn es natürlich auch ein wichtiges Produktivsystem ist, wo wirklich wichtige Daten sind, firmenkritische Daten, dann muss ich sofort handeln, wenn ich Zeit habe. Wenn ich wirklich Zeit habe, den Hacker zu beobachten, mache ich das. Da lerne ich mehr raus. Okay, Dokumentation der Datensammlung, jeden Schritt dokumentieren, möglichst in einem Notizbuch. Jeder, der möchte, dass es irgendwann mal vor Gericht verfolgt wird, sollte sich keine Illusionen machen, wie Technik aufgeschlossen deutsche Richter sind. Das Schönste, was die haben, was die noch akzeptieren, ist ein Notizbuch, ein echtes Notizbuch, kein digitales, mit durchnummerierten Seiten, wo ich alles das notiert habe, was ich gemacht habe und dem das dann gebe, damit die sehen können, aha, keine Seiten rausgerissen, der Mensch hat gewusst, was er macht, das ist... Wirkt manchmal Wunder. Wie gesagt, immer mit Uhrzeit. Wenn ich auf dem System arbeite, sollte ich alle meine Text-Ein- und vor allen Dingen Ausgaben mitloggen. Sollte ich grafisch arbeiten, das macht man relativ selten bei digitaler Forensik, kann ich Screenshots mit bestimmten Programmen machen und ich sammle die Daten, die ich zum Beispiel durch die Ausgabe bestimmter Befehle habe, nicht auf dem kompromittierten System, sondern wenn ich das Equipment habe, zum Beispiel nehme ich so ein jungfräuliches Notebook, wo also nichts anderes drauf ist, gehe damit hin, schließe mich irgendwie in der Nähe des Netzwerkes an, wo das kompromittierte System steht und packe die Daten übers Netz auf dieses Notebook drauf. Das ist der Idealzustand. Okay, wie mache ich das zum Beispiel, dass ich alle meine Eingaben und alle die Ausgaben, die ich auf meiner Konsole sehe, mitloggen kann. Ich kann dafür den Befehl Script nehmen, Script-F, das heißt Flush, da kloppt das also alles direkt in die Name-Pipe ein, die ich mit MakeFIFO erstmal anlege und später kann ich dann mit Cut Name-Pipe mit dem Befehl Netcat das auf einen anderen Rechner schicken. Zeige ich gleich auf der nächsten Folie, wie Netcat genau funktioniert. Netcat, auch bezeichnet als das Schweizer Messer für den Netzwerkadministrator, kann als Client und Server dienen für UDP und TCP, kann beliebige Ports, ich kann mir damit beliebige Ports wählen und es hat eine Telnet-Funktionalität, die ich auch gewinnbringend einsetzen kann, wenn ich möchte. Wie sieht das Ganze aus? Sagen wir mal, ich möchte eine Datei von meinem kompromittierten Rechner auf mein forensisches Notebook übertragen. Dann starte ich erstmal auf dem Notebook, also dem Ziel, wo die Daten ankommen sollen, starte ich den Befehl netcat-l, das heißt listen, mit einem bestimmten Port, habe ich jetzt mal 46 genommen, und sage, alles das, was da ankommt, schreibst du in die Datei. Wenn es größere Datenmengen sind, pipe ich das noch durch gzip, dann wird es ein bisschen komprimiert. Und auf dem kompromittierten Rechner habe ich dann die Daten, ich zeige gleich noch mehrere Beispiele, wie das wirklich aussieht, die Daten, pipe die in den netcat-client, minus W heißt, er wartet 2 Sekunden, bevor er sich beendet, wenn er keine Daten mehr bekommt, gebe die Zieladresse meines forensischen Notebooks an und den Port, auf dem der Netcat-Server läuft. Und so kann ich praktisch alle Daten, die ich erhebe, direkt auf ein externes Notebook zum Beispiel spielen. Bei nicht vertrauenswürdigen Netzen, wenn ich nicht allzu nah an das System rankomme oder wenn ich denke, oh Gott, ich übertrage hier sensibel, vielleicht kann die irgendwer mithören, dann kann ich dazwischen noch das Programm DES packen und kann es verschlüsseln und auf der anderen Seite natürlich automatisch wieder entschlüsseln. Oder ich kann gleich CryptCut benutzen. Das ist ein Programm, was automatisch Verschlüsselungen bietet und ähnlich arbeitet wie Netcat. Alle die Leute, die jetzt hier mitschreiben, also ich glaube, die Folien werden ins Netz gestellt hier. Weil ich sehe, irgendwelche Leute schreiben was mit oder vielleicht spielen sie auch Käsekästchen oder irgendwie sowas in der Art. Also die Folien kommen irgendwie, glaube ich, ins Netz, oder, Organisatoren? Die kommen ins Netz, weil man muss nicht zwangsläufig mitschreiben, wenn einer Spaß am Schreiben hat oder so. Aber sonst mir lieber einfach zuhören und erkennen, wenn ich Mist erzähle. Okay, ich hatte gesagt, Hauptspeicher ist eins der Sachen, die man zuerst speichern sollte. Kann ich ganz einfach machen. Ich starte auf mein Ziel, also mein forensischen Notebook, Netcat, im Listener-Modus. Ich sage, alles das, was da ankommt, schreibst du in die Datei Mem-Image. Ich gehe auf mein kompromittiertes System mit dem Befehl dd. Als Input-File nehme ich den Hauptspeicher selbst. Aus dem Dateisystem kann ich das machen bei Linux und pipe den mit dem Netcat-Befehl übers Netz an den anderen Rechner und habe dann ruckzuck, je nachdem wie schnell mein Netzwerk ist, ein Image von dem Hauptspeicher des kompromittierten Systems auf meinem forensischen Notebook zur späteren Analyse. Das Gleiche kann ich mit Prozessen machen. Ich will natürlich wissen, welche Prozesse laufen. Da verlasse ich mich nicht nur auf den PS-Befehl oder den, also natürlich das PS, was ich vielleicht idealerweise unmodifiziert und statisch gelinkt von meiner CD, die ich reingeschoben habe und vielleicht gemountet habe, gestartet habe. Und dahinter mache ich dann wieder die Pipe und schicke das dann auf die gleiche Art irgendwie übers Netzwerk auf meinen Analyserechner. Das gleiche kann ich, falls ich ein Proc-File-System habe, kann ich dann zusätzlich nochmal die Prozesse auch nochmal versuchen, aus dem Proc-File-System rauszukriegen und die vielleicht später vergleichen. Das gleiche kann ich mit der Konfiguration der Netzwerkkarten machen. Ich möchte natürlich wissen, wie sind meine Netzwerkkarten konfiguriert. Ist vielleicht eine der Netzwerkkarten im Promiscuous-Mode, ohne dass ich sie da selbst aktiv reingeschaltet habe, dann heißt es fast immer, dass irgendein Rootkit installiert ist, was einen Sniffer installiert hat, der irgendwas, irgendwie Netzdatenverkehr untersucht, auf Passwörter zum Beispiel. Das war so ein Hinweis, dass irgendwas in meinem System nicht so richtig läuft. Ich schaue mir die... es gibt die Möglichkeit, am normalen EF-Config vorbei, sage ich jetzt mal, um es einfach auszudrücken, mit den IPv2-Utilities Netzwerkkarten andere IP-Adressen zuzuordnen, die ich bei EF-Config nicht sehe. Darum nutze ich auch die IPv2-Utilities, um diese Adressen anzuzeigen und vergleiche das dann mit den Ausgaben vom EF-Config. Das gleiche mache ich mit den Routing-Tabellen. Die einzelnen Befehle möchte ich jetzt nicht durch. Möchte ich nicht wirklich durcherklären, weil sonst laufe ich ein bisschen aus der Zeit raus. Im Prinzip mache ich einfach mehrere Befehlsaufrufe, um die Ausgaben zu vergleichen, um vielleicht Unstimmigkeiten rauszufinden, sodass ich weiß, dass ich merke, da hat vielleicht irgendwie einer versucht, was zu verändern. Genauso möchte ich natürlich Paketfilter regeln, falls ich Paketfilter auf dem Rechner installiert habe, wissen, vielleicht hat der Angreifer Paketfilterregeln modifiziert oder irgendwas in der Art. Ähnliches mache ich mit offenen Dateien, also LSOF, List Open Files, zeigt mir offene Dateien an, also die Dateien, die jetzt gerade benutzt werden. Genauso kann ich das mit Netzwerkverbindungen und Sockets machen. Ein Spezialfall sind gelöschte Dateien, die aber noch offen sind. Die kann ich im Dateisystem nicht mehr finden. Zum Beispiel ein Einbrecher könnte ein Binary, zum Beispiel ein Sniffer, irgendwo im Dateisystem ablegen, den starten und das Binary-File wieder von der Platte löschen. Das würde ich mit dem LSOF plus L1 würde ich so einen Pfeil sehen. Solange wie das Programm noch ausgeführt wird, habe ich die Möglichkeit, das komplette Programm wieder auf meine Festplatte zurückzuspielen. Ich kann einfach cut proc, dann die Process-ID von dem Programm und dann /exe dahinter in eine bestimmte Datei ketten und schwupp habe ich das Programm wieder auf der Platte und kann es dann vielleicht später untersuchen. Also alles das, was im Speicher noch ausgeführt wird, kann ich so auf die Platte wieder zurückkriegen und dann meiner forensischen Analyse zugänglich machen. Zusätzliche Datensammlung, wer ist eingeloggt, wer war zuletzt eingeloggt, bla bla bla, solche Sachen, das ist der, was steht im ARP-Cache oder so. Wie hat jemand vielleicht das Partitionierungsschema geändert und alle Sachen, die mir sonst noch einfallen. Also digitale Forensik ist eine sehr individuelle Sache, da muss man einen eigenen Stil, sage ich mal, finden. Da gibt es keine so eine Regel, machen Sie diese 20 Schritte und Sie sind ein toller Forensiker, sondern das sollte man selbst entwickeln und mit den Tools arbeiten, wo man wirklich Ahnung hat, weil das ist wie bei allen anderen Programmen auch. Man sollte nicht mit Tools arbeiten, deren Ausgaben man nicht versteht. Also wenn man da persönliche Vorlieben hat, um Systeme zu untersuchen, dann sollte man die benutzen. Ganz wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass ich natürlich meinen Festplatteninhalt sichern möchte. Wenn ich das kann, mein Netz ist hinreichend schnell, ich habe genügend Kapazitäten, kann ich das auch übers Netz machen auf mein forensisches Notebook. Das ist ein bisschen schwer, wenn ich einen Terabyte-Rate habe und das soll auf das arme Notebook draufgepackt werden. Da muss ich mir dann andere Möglichkeiten überlegen. Ich habe also die Möglichkeit, das über Netcat, wie schon gezeigt, einfach wieder zu übertragen. Vielleicht mit der Möglichkeit, das zu zippen auf meinem Zielrechner, das nicht allzu viel Platz wegnimmt. Warum mache ich nicht einfach ein Backup, sondern mache wirklich eine 1:1-Kopie von der Platte, die ich untersuchen möchte. Die Vorteile eines 1:1-Images gegenüber dem Backup habe ich hier mal kurz aufgestellt. Ich möchte natürlich nicht nur die Dateien, die sich aktuell auf meiner Platte befinden, später untersuchen, sondern ich möchte gerade den File-Stack, den restlichen Plattenplatz, der jetzt vielleicht wieder frei ist, wo aber der Angreifer vielleicht vorher irgendwas drauf hatte, vielleicht hat der Log-Dateien von mir gelöscht, um seine Anwesenheit zu verschleiern oder solche Sachen, möchte ich, die werden ja nicht physikalisch überschrieben, sondern die sind ja nach wie vor noch da, nur der Platz ist freigegeben, die möchte ich in so einem 1:1-Image dann finden. Ich möchte gelöschte Dateien finden, ich möchte vor allen Dingen nicht, dass die Zugriffszeiten, die gelockt werden, bei jedem Unix-System auf Dateien verändert werden. Da gibt es sogenannte Mac-Times bei Unix-Systemen, das hat nichts mit Mac-Adressen zu tun, auch nicht mit Macintosh-Computern, sondern das ist einmal die M-Time, da wird bei jeder Datei wird gespeichert, wann war die letzte Änderung am Inhalt, die A-Time, wann war der letzte letzte lesende Zugriff auf die Datei. Ich möchte vielleicht gucken, welche Dateien hat sich der Angreifer angeguckt, hat vielleicht mein Passwortdatei eingelesen oder solche Sachen. Wann war die letzte Änderung am iNode? Vielleicht wurden Rechte geändert, vielleicht wurden irgendwo irgendein Programm Superuser Rechte gegeben oder StickyBit wurde gesetzt. Solche Sachen möchte ich natürlich nicht, dass ich da mit so einem groben Backup-Programm drüber bügel, dass das alles mal einliest und dann die Informationen verloren gehen. Das will ich nicht, darum mache ich eine 1:1 Kopie. Externe Datenquellen, wenn ich welche habe, wenn der kompromittierte Rechner in einem Netzwerk steht, wo ich noch andere Sicherheitsmechanismen etabliert habe, dann kann ich mir vielleicht dezidierte Log-Server anschauen, Firewall-Logs, wenn ich welche habe, Router-Logs und natürlich Network-Intrusion-Detection-Systeme, netzwerkbasierte, wie der Edin Dizdarevic gerade vorgestellt hat, das Snort zum Beispiel, Host-basierte oder sogenannte System Integrity Verifier, also Sachen, die die Integrität des Inhaltes einer Festplatte überprüfen, wie zum Beispiel Tripwire, sind auch nette Informationsquellen für digitale Forensik. Wo, also das war jetzt im Prinzip die Datensammlung, also ich sammle die Daten ein und dann muss ich irgendwann damit beginnen, die zu analysieren. Die Analyse ist ein bisschen davon abhängig, wo habe ich Know-how und was liegt mir am meisten, wo kenne ich mich aus, wenn ich ein unglaublich guter Mensch beim Schreiben von Skripten bin, könnte ich zum Beispiel damit anfangen, irgendwie mal die Startdateien anzugucken, ob da nicht irgendwer ein Rootkit eingetragen hat oder irgendwas eingetragen hat, was er möchte, was jetzt immer beim Start oder beim Runterfahren ausgeführt wird. Das kann ich dann relativ leicht gucken. Was ich auf jeden Fall als erstes mal nachgehen sollte, gibt es in meinen etc-passwd oder etc-group oder in meiner initd-conf oder wenn ich xinitd einsetze, dann in den Konfigurationsfiles Services, die ich da nicht eingetragen habe, die ich nicht aktiviert habe, die da einfach neu sind, sind neue Benutzer angelegt und solche Sachen. Das sind so die ersten Startpunkte, womit man eigentlich mal anfangen könnte. Wie gesagt, wichtige verdächtige MAC-Times dann auf der Platte suchen, gerade in den Verzeichnissen SBIN oder User-SBIN, verdächtige Binaries mit dem Befehl Strings untersuchen. Das ist im Prinzip ein Befehl, das schaut in den Binaries, ob bestimmte Strings, Stringketten vorkommen. Manchmal findet man da spezifische Portnummern von irgendwelchen trojanisierten Programmen. Manche trojanisierte Programme haben wiedererkennbare Strings drin, wann ich die erkennen kann oder von den anderen Versionen unterscheiden kann. Das könnte ich machen. Ich kann geladene Module überprüfen, wenn der Angreifer nicht so clever war, das irgendwie zu verschleiern. Ich kann mal so gucken, wenn ich normalerweise kenne ich meine Module, die in meinem System geladen sind, wenn da irgendwelche Module zusätzlich geladen sind, die vielleicht noch irgendwie Sniffer oder irgendwas in der Art heißen, dann sollte mich das nachdenklich machen. Ich kann auch per Hand mit EF-Config, wie gesagt, nach Interfaces im Promiscuous Mode suchen, das weist dann immer auf Sniffer hin. Manche Angreifer sind so dämlich, dass sie nicht mal die Bash-History löschen. Das heißt, sie kommen irgendwie rein, kriegen Login, arbeiten auf der Bash, tippen dann irgendwas ein, verbinden sich vielleicht noch dann zurück mit ihrem Server, um Daten zu übertragen oder so. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, in die Bash-History zu gucken und gucken, was sie dann eingegeben haben, das freut mich als Forensiker.
Ja, vor allem, wenn sie dann SSH machen und vorher ein SSH-Client implementiert haben, den Passwort.
Genau.
Also ja.
Ja, solche Sachen zum Beispiel. Falls ich RPM benutze, also einige Distributionen verwenden ja RPM, habe ich eine ganz einfache Möglichkeit, mal mit RPM Verify All alle Pakete, die ich installiert habe, durchzugehen, ob irgendwelche Änderungen stattgefunden haben. Das finde ich dann relativ schnell raus. Ich kann Logfiles, also ganz normale Logfiles, zum Beispiel Systemlogs, Logs von irgendwelchen Diensten auf spezielle Ereignisse untersuchen. Das kann ich händisch machen oder mit einem Skript, das ich mir selber schreibe. Das zum Beispiel ist jetzt ein Eintrag aus einem Systemlog. Da sehe ich, jemand hat sich versucht verbinden mit meinem Telnet-Server. Also blödes Beispiel, auf einem sicheren System lasse ich keinen Telnet-Server laufen, aber sagen wir mal, ich hätte einen. Die Beispiele sind nicht unbedingt echt, aber ich habe einfach mal ausgedacht. Ich hätte einen Telnet-Server laufen, das Opfer hat versucht, sich da zu kontaktieren und hat dabei versucht, einen Buffer-Overflow auszunutzen. Buffer-Overflow heißt, er versucht, das Programm irgendwie zu manipulieren. Im für mich besten Fall stürzt das Programm durch das Ausnutzen eines Buffer-Overflows einfach nur ab. Vielleicht konnte Angreifer den Telnet-Server vielleicht noch überreden, unter seinen Rechten vielleicht noch zusätzliche Fehler auszuführen. Was ich auf jeden Fall im Logfile sehe, ist, es ist jemand gekommen, der hat sich versucht, damit zu verbinden Und das, der nächste Eintrag ist, das Ding ist gestorben. Das heißt auf jeden Fall, hier hat ein Buffer Overflow stattgefunden oder wahrscheinlich ein Buffer Overflow stattgefunden, weil das Ding stürzt wahrscheinlich nicht einfach ab. Also wenn ich in meinem System Dienste habe, die einfach mal so abstürzen, dann habe ich ganz andere Probleme als den Angreifer. Aber in zeitlicher Nähe zu einem Connect-Versuch sollte mich das stutzig machen und dann könnte ich mir vielleicht gleich mal nachgucken, okay, welche Version vom Telnet-Server habe ich laufen. Ich schaue mal im Internet, gibt es bekannte Buffer Overflows, hätte das einer ausnutzen können. Solche Sachen, weil wenn man auch Buffer Overflows in Programmen ausnutzt, also die stürzen immer ab. Also es ist nicht so, dass wenn man Buffer Overflows ausnutzt, dass die dann einfach Programme ausführen unter den Rechten, die sie laufen, also danach stürzen wir auf jeden Fall ab. So, Rootkits, habe ich eigentlich noch Zeit, das habe ich jetzt gerade mal. Oh ja, noch reichlich Zeit. Habe ich jetzt einfach nochmal zusätzlich reingenommen in digitale Forensik, weil es eine gewisse Rolle spielt. Angreifer versuchen, sich hauptsächlich dadurch zu verstecken auf System. Also die wenigsten Angreifer haben so viel Know-how, dass sie sich selbst händisch auf einem System verstecken können oder selbst händisch geschriebene Programme einsetzen, um sich zu verstecken, um bestimmte Sachen zu erreichen. Darum nehmen die meisten Leute aus dem Internet downloadbare sogenannte Rootkits, die sie nach einem Hack in einem Rechner einfach rüberspielen, die da installieren, die das dann hauptsächlich automatisch machen. Die machen automatisch so Sachen wie Prozesse des Angreifers verstecken, trojanisierte Versionen von Programmen aufspielen, bestimmte Ports öffnen oder schließen oder solche Sachen. Rootkits zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel, viel leichter zu installieren und zu gebrauchen sind, als wenn ich das alles selber machen würde. Vor allen Dingen brauche ich da wenig Know-how. Ja, wie gesagt, verwischen Spuren. Schaffen einen dauerhaften Zugang, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es ist ja wichtig, wenn ich mich in ein System eingehackt habe, ich möchte ja dann nicht ständig die gleiche Sicherheitslücke ausnutzen wollen mit einem Buffer-Overflow oder vielleicht ist der Administrator vielleicht mal auch in der Lage, diese Sicherheitslücke zu schließen, dann bin ich außen vor. Also die meisten Rootkits bieten eine sogenannte Backdoor in das System ein, also zum Beispiel, wenn ich einen neuen SSH-Daemon aufspiele, der trojanisiert ist, der mir einen Zugriff erlaubt, ohne dass einen privilegierten Zugriff erlaubt, ohne dass ich ein Passwort eingeben muss. Solche Sachen gibt es alles in handelsüblichen Rootkits, sage ich mal, die man einfach über Google finden kann oder wer die Seiten kennt, wo man sich die runterladen kann, findet die relativ schnell. Es gibt sogenannte dateibasierte oder sogenannte dateimodifizierende Rootkits, also die machen ihre Änderungen hauptsächlich auf der Dateibasis, dass sie einfach Dateien austauschen, ersetzen, solche Sachen machen oder modifizieren. Es gibt aber auch Rootkits, die gehen direkt in den Speicher, modifizieren direkt den Kernel, modifizieren direkt Module im Speicher. Gibt es beide. Dateibasierte Rootkits, also das sind die klassischen Rootkits, habe ich jetzt mal welche aufgeführt, die es für Linux gibt. Die bekanntesten davon sind das Linux Rootkit 3 bis 5, das sogenannte Torn-Kit. Die ersetzen bzw. verändern einfach Systembefehle und Sicherheitsprogramme, zum Beispiel IF-Config wird ausgetauscht, zeigt dann einfach eine Netzwerkkarte im Promiscuous-Mode gar nicht an. Also nicht, es wird die Netzwerkkarte wird angezeigt, aber dass sie sich im Promiscuous-Mode befindet, wird nicht angezeigt. CS wird dahingehend modifiziert, dass es die Prozesse des Angreifers nicht mehr anzeigt und solche Sachen. Ich habe jetzt mal ein paar Eigenschaften des Torn-Kits aufgeschrieben. Hier auf die Folien ist ein sehr verbreitetes Rootkit, sagte ich ja gerade schon. Ersetzt unter anderem die Programme Disk Usage, Find, damit ich nicht mehr Dateien des Angreifers im Dateisystem finden kann. EF-Config, LS, also List, dass ich mir Dateien des Angreifers auch nicht mehr anzeigen lassen kann. NetStat, da werden dann einfach Verbindungen des Angreifers nicht mehr angezeigt, der nach außen aufbaut. PS, Top, Login. Login wird meistens ausgetauscht, um Passwörter von regulären Benutzern abzugreifen oder privilegierten Zugriff zu erlauben, ohne dass ich ein Passwort angeben muss. Es ist, damit es möglichst einfach wartbar ist, dass, also Rootkits haben sich so verbreitet, eben weil es viele Leute gibt, viele Angreifer, die gerne mal hacken wollen, aber sich nicht das notwendige Wissen aneignen möchten, sind Rootkits schon über Konfigurationsdateien editierbar. Man hat also eine ganz lockere Konfigurationsdatei, da kann man ein paar Sachen eingeben und dann macht das Rootkit das, was man da eingegeben hat. Also Login ausgetauscht, sagte ich ja gerade schon, woran man das Torn-Kit erkennen kann, dass alle trojanisierten Programme genau 31.336 Byte groß sind. Ich weiß nicht warum, aber daran kann man es erkennen. Wenn man nachschaut, dass die Programme, die da oben stehen, wie groß sie sind und findet dann diese Zahl raus, dann weiß man, oha, das alte Torn-Kit hat mich befallen. In der Standardinstallation zur Kommunikation mit dem Rootkit ist von außen auch noch der Port 47.017 offen. Da kann ich auch, das ist auch eine Methode, Rootkits vielleicht an einem laufenden System schon zu erkennen. Ich kann mal von außen einen Portscan machen und von innen scannen, welche Ports auf sind. Wenn ich von außen mehr offene Ports sehe als von innen, dann heißt das auf jeden Fall schon mal, innen versteckt irgendwer Ports. Und das ist auch schon ein schlechtes Zeichen. Das wäre auch eine Methode, Angreifer überhaupt aufzuspüren. Ich habe dann sogenannte kernelbasierte Rootkits. Die modifizieren den Kernel entweder dadurch, dass sie Module in den Kernel laden, das sind die, ich sag mal, die ältere Generation, oder die neue Generation von Rootkits benötigt keine Kernel-Module mehr. Das heißt, kann mich dadurch auch nicht mehr schützen, dass ich einen monolithischen Kernel backe und sage, okay, ladbaren Modulsupport schmeiße ich raus, dann kann mir auch keine Module einladen, sondern es gibt inzwischen Rootkits, die können sich direkt in den Speicher reinpacken und können damit natürlich dann auch den Kernel irgendwie modifizieren. Dagegen brauche ich dann ganz andere Sicherheitsmaßnahmen, wie zum Beispiel, dass ich den Systemspeicher nicht mehr so einfach schreibbar mache, nur noch Privilegierten, auch nicht mehr dem Superuser, zum Beispiel solche Sachen wie das Linux Intrusion Detection System des Leads oder solche Sachen. Die erweitern Linux um Rechte, die andere Betriebssysteme haben, und damit kann ich den Speicher auch schützen. Die Vorteile, wenn ich direkt den Kernel modifizieren kann, statt am Dateisystem rumzuspielen oder Dateien auszutauschen, ist natürlich, dass ich automatisch einen privilegierten Zugriff auf das ganze System habe. Ich brauche also nicht zu hoffen, dass irgendwer mein modifiziertes Binary ausführt, sondern ich gehe direkt an Kernel überall dran, wo ich möchte. Ich habe das Problem, der Kernel bekommt Netzwerkpakete, bevor die Firewall sie bekommt. Wenn ich also IP-Tables Skripte schreibe, die mir Regeln aufstellen und die dieses und jenes verbinden, und ich habe einen modifizierten Kernel, dann verliere ich leider, weil der Kernel das Paket erkriegt und kann dann schon Aktionen machen, wie zum Beispiel IP-Tables ausschalten oder irgendwie sowas, wenn ich den Kernel entsprechend modifiziere. Das hat eine Aussagekraft auf, dass ich normalerweise ein dediziertes Firewall-System bevor sichere Server stelle und möglichst nicht die Firewall oder den Paketfilter direkt auf das sichere System machen sollte, weil, wie gesagt, der Kernel kriegt die Pakete vor dem Filter. Ich kann direkt die Systemsprungtabelle oder die Systemfunktion verändern, und ich mach mir gar nicht mehr die Mühe, überhaupt Programme zu verändern auf der Festplatte, sondern ich ändere direkt die Funktion im Kernel. Also für die Programmierer. Ich habe jetzt einfach mal aufgeführt, welche Funktionen im Kernel oder welche Systemfunktionen werden oft geändert oder wo macht es am meisten Sinn. Aus meiner Sicht, das gibt bestimmt, also ich bin kein Programmierer, schon gar kein Kernel-Programmierer. Das sind so die Funktionen, wo ich sagen würde, okay, da wird es in meinen Augen Sinn machen, die zu ändern. Das ist einmal Open. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich so Sachen wie Tripwire habe, die mir auf die Platte gucken, ist das Programm, was da drauf ist, noch identisch? Das machen die meistens, dass sie eine Hash-Summe generieren, die mit einer Datenbankeintrag vergleichen. Ist das Programm, was auf der Festplatte ist, noch identisch mit dem vor einer Woche, wo das System jungfräulich ohne Netzwerkverkehr aufgesetzt wurde? Da kann ich zum Beispiel Open modifizieren, und Open sage ich dann einfach, okay, wenn jemand da lesend herkommt und mir ein Programm anschauen will, dann gebe ich dem die Originalversion mit, die ich vorhalte. Wenn jemand aber ausführend, zum Beispiel der Angreifer, der herkommt, oder ausführend der Administrator, der irgendwas das sehen möchte, dann gebe ich ihm die modifizierte Version mit. Also wenn ich das im Kernel eingebaut habe, da habe ich dann über normale Methoden von außen sehr, sehr wenig Möglichkeiten, da noch dazwischen zu kommen. Ich kann Clone, Fork austauschen oder manipulieren, dass ich Programme verstecke und bestimmte Eigenschaften nehme, dass sie nicht in der Prozessliste angezeigt werden oder solche Sachen, oder auch nach außen hin keinen Speicher belegen, auch direkt an Kindprozesse vererbt werden können. Ich kann getdens, makedir, change directory, remove directory zum Verstecken von Verzeichnissen und Daten benutzen. Ich kann stat benutzen, um die Manipulation von Dateieigenschaften durchzuführen oder zu verstecken. Und ich kann, wie gesagt, bei der Device-Kontrolle kann ich zum Beispiel verhindern, dass jemand den promiscuous Mode in einer Netzwerkkarte entdeckt. Rootkits, die ladbare Kernelmodule benutzen, sind meines Erachtens nach nennenswert aufgetaucht, oder sagen wir mal für die Öffentlichkeit aufgetaucht, vor 5 Jahren, haben damals noch ladbare Kernelmodule benötigt. Das heißt, ich musste A, mein Kernel so kompiliert haben, dass er überhaupt Modulsupport bietet, und ich brauchte die Programme insmod, listmod und removemod, um die Module irgendwie in den Kernel reinzukriegen, wieder rauszukriegen oder solche Sachen. Sehr verbreitete Rootkits für Kernel 2.2 ist das sogenannte Knark, und für Kernel 2.2 und 4 ist es Adore gewesen. Das sind sehr verbreitete Rootkits, die sich solche Mechanismen zunutze machen. Inzwischen gibt es auch Rootkits, die direkt den Hauptspeicher manipulieren, also da brauche ich überhaupt keine ladbaren Kernelmodule mehr oder so einen Spaß, sondern die gehen direkt in den Speicher, kommen denen direkt auf devmem oder devkmem zu, ändern da Module, suchen sich die Module im Speicher, ändern die und ja, ist dann ein bisschen schwieriger, die abzuhalten. Also ich brauche keine Modulunterstützung mehr und ja. Das kommt drauf an. Also das ist natürlich so, also ein Rootkit, also ein schlauer Angreifer packt das Rootkit nicht nur in den Speicher, sondern packt das Rootkit in den Speicher, packt irgendwo eine Datei ins Verzeichnis und lässt sie dann bei jedem Booten ausfüllen, sodass es jedes Mal den Speicher wieder befällt. Du hast natürlich recht, wenn das Ding nur einmal drin ist und der Angreifer weg ist und nichts derartiges installiert hat, kann ich das System booten und das Rootkit ist weg. Aber normalerweise baut man irgendwelche Sachen ein, wie zum Beispiel, man nutzt einfach Prozesse, wo ich weiß, die werden praktisch auf jedem System gestartet, wie zum Beispiel ein SSHD oder so, baue eine trojanisierte Version ein, die mir vielleicht nicht nur eine Backdoor ermöglicht, dass ich mit einem privilegierten Zugriff auf das System ohne Passwort reinkomme, sondern da mache ich eine Zeile rein, die mir vielleicht noch mein Rootkit, was ich irgendwo im Dateisystem schon versteckt habe, in den Speicher schmeißt, direkt beim Systemstart. Und dann habe ich das ständig drin. Ja, Kernel Intrusion System wurde auf der DEFCON 9 vorgestellt, 2001, bringt einen eigenen Modulloader mit, das heißt, braucht diese ladbaren Kernel-Module überhaupt nicht. Es hat eine versteckte Hintertür, das heißt, es ist kein Port nach außen offen, bis ich dem Rootkit ein speziell geformtes TCP an einen beliebigen Port schicke. Das ist so nach dem Motto, ich werfe da ein Netzwerkpaket hin, bitte Rootkit aktiviere dich oder mach mir eine Verbindung nach außen auf, erst dann kann man das benutzen. Da kann man von außen scannen, bis man schwarz wird. Es hat einfach keinen Port zur Kommunikation offen und ändert den Kernel einfach so, dass der Kernel wartet, bis ich ein speziell formatiertes Paket kriege und dann wird es erst aktiv, sodass es von außen sehr, sehr schwer zu entdecken ist. Ja, es gibt damit auch das KISS relativ einfach. Ja? Also in Grenzen. Also was auf jeden Fall, es wird durch den Kernel abgefangen, ich muss es nicht an einen bestimmten Dienst schicken, also ich muss es nicht an einen bestimmten Port schicken. Nee, das ist konfigurierbar, ja. Ja. Kann ich machen, aber ich kann es ändern in gewissen Grenzen. Das sind alles Dinger, wo der Quellcode offen liegt. Das kann ich, wenn ich genügend Zeit und Muße und Know-how habe, kann ich es anpassen, so wie ich will. Damit das System sich auch weiter verbreitet, gibt es inzwischen also Rootkits mit Schnittstellen. Es gibt also ein Interface für Plugins. Ich kann mir also leicht Plugins für das Rootkit schreiben. Es basiert auf einer kleinen Serverstruktur. Es gibt also den Server praktisch, das ist das Rootkit selber, und es gibt einen grafischen Client, um das Rootkit zu verwalten. Also damit man nicht zu viel Eigen-Know-how reinstecken muss, wird dann also auch den allen Script-Kiddies der Welt dann gezeigt, wie kann ich da so ein Rootkit installieren und wie verstecke ich das grafisch, damit ich nicht irgendwie noch eine Konsole benutzen muss oder irgendwas, was ein bisschen mehr Gehirnschmalz benötigt. Okay, schon oft genug gesagt, wie werden Rootkits gestartet? Also wenn ich den Rechner runterfahre und dann wieder neu boote, normalerweise die Startskripte werden modifiziert. Also das ist eine Sache, wo ich drauf gucken kann als digitaler Forensiker, wo ich drauf gucken sollte, steht da irgendwas in der Art drin. Und Serverprogramme, wo der Angreifer weiß, die werden bei jedem Systemstart gestartet, werden vielleicht so modifiziert, dass sie mein Rootkit einfach wieder erneut in den Speicher laden. Konzepte, wie kann ich als Forensiker vielleicht ein Rootkit finden, auch im laufenden Betrieb schon mal. Das erste hatte ich ja schon erwähnt, ich kann offene Ports vergleichen, ich kann von außen scannen, von innen scannen, die Portliste vergleichen. Wenn sich die irgendwie unterscheidet und nicht so von mir eingerichtet ist, dann würde ich sagen, da versteckt einer irgendwelche Netzwerkverbindungen, da sollte ich mal genauer reingucken. Ich kann die Modulliste abgleichen mit dem, was ich weiß. Wenn da also eine Modulliste, die ich mir bei meinem digitalen, bei der Datensammlung vielleicht auch ausgegeben habe, irgendwo gespeichert habe und sehe dann irgendwelche Sachen, die mir unbekannt vorkommen, dann wäre da ein Ansatzpunkt, mal nach dem Ding zu suchen. Ich kann die Systemsprungtabelle mit der System Map vergleichen. Ich kann, was eine Art Virenscanner ist oder auch eine Sache wie zum Beispiel Snort im Netzwerkverkehr nach Signaturen sucht, so kann ich natürlich Rootkits, die sich in den Speicher selbst gepatcht haben, kann ich an bestimmten wiederkehrenden Sequenzen erkennen. Das heißt, ich könnte im Prinzip einfach mal den ganzen Speicher durchnudeln und nach bestimmten Signaturen von Rootkits suchen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte zum Beispiel für all diese Sachen gibt es Programme. Ich könnte sogenannten PIT-Test machen, da ja Systeme, die laufen, die ich aber nicht mit PS anzeigen kann, trotzdem eine Prozess-ID brauchen, kann ich diese Prozess-ID nicht mit eigenen Prozessen belegen. Das heißt, ich könnte, wenn ich ein Programm dafür schreibe, so Programme gibt es schon, die einfach mal versuchen, jede Prozess-ID zu belegen. Und wenn ich dann irgendeine habe, die ich nicht belegen kann, obwohl da kein Prozess läuft, dann ist es auch ein Hinweis darauf, aha, hier könnte was versteckt sein. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, sowas zu finden. Die Analyse von Rootkits, die kann ich mir etwas einfacher machen, indem ich auf die Seite www.checkrootkit.org gehe. Das ist ein Skript, das erkennt die meisten oder eigentlich fast alle öffentlich zugänglichen und veröffentlichten Rootkits, indem es halt bestimmte Sequenzen ausführt, bestimmte Programme aufruft, nach bestimmten Signaturen im Speicher, auf der Platte und sonst wo sucht, schaut sich oft trojanisierte Programme an und solche Sachen und erkennt die meisten Rootkits automatisch. Also wer mal ein bisschen damit spielen möchte, kann sich ja mal vielleicht auf einer virtuellen Maschine mit VMware oder irgendwie sowas mal ein Rootkit installieren oder mehrere, das Skript runterladen und mal schauen, ob es die findet. Das macht es ziemlich zuverlässig. Wenn ich jetzt das Ganze kommerziell betreiben will oder unglaublich viel Geld habe und mir Schulungen leisten kann, wie zum Beispiel bei Encase, das sind Leute, die stellen professionelle Tools für die Unterstützung bei der forensischen Analyse her. Kann ich mir das Tool kaufen? Ich weiß gar nicht genau, das hat irgendwie ein merkwürdiges Lizenzmodell. Das ist auf jeden Fall für den Heimanwender oder für jemanden, der sich damit zum ersten Mal beschäftigt oder sich da erstmal reinarbeiten möchte, vielleicht nicht die erste Wahl an forensischen Tools, zumal die Ausgaben von solchen forensischen Tools, wenn ich mich nicht per Hand vorher eingearbeitet habe, sagen mir nichts. Das ist genauso, wie wenn sich ein Netzwerklaie einen Output von TCP-Dump anguckt, dann sieht er zwar eine Menge Zahlen, eine Menge Klammern, eine Menge Buchstaben, aber wirklich helfen tut es ihm nicht, auch wenn er ein Tool hat. Tools, mit denen ich anfangen würde, die ich vorschlagen würde, also jetzt, man kann die in einer Dreiviertelstunde nicht wirklich beschreiben, darum habe ich einfach mal mich darauf beschränkt, die einfach hier zu erwähnen, sind das Corona-Toolkit von Dan Farmer und Bietze. Und dann 2 Jahre später gab es dazu noch Utilities von Brian Carrier, Autospy und Task. Das sind im Prinzip Programme, die auf A, grafisch, eine grafische Benutzeroberfläche haben, ein bisschen leichter handhabbar sind und die mir eine ganze Menge der Routinearbeit abnehmen können. Da kann ich einfach mal auf den Webseiten gucken, die werden da hinreichend gut beschrieben. Wäre aber definitiv nicht der erste Startpunkt, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, da fange ich erstmal an mit den Methoden, die ich hier so beschrieben habe, die man händisch durchführen kann, indem man selber guckt. Wenn man das dann einigermaßen verstanden hat und sagt, okay, ich würde schon einfachste Rootkits finden, ich weiß, wie ich Logfiles lese, dann vielleicht solche Tools mal runterladen, die sind also die letzten Freeware, die sind nicht nur Freeware, sondern die sind auch Open Source, da kann ich reingucken. Da kann ich vielleicht gucken, wie haben die Leute das geschrieben, kann da vielleicht Ideen für eigene Skripte oder Programme ableiten, wenn ich das möchte. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Suite von Programmen, die ich ausprobieren sollte. Damit wäre ich am Ende des Vortrages, wie vielleicht ein bisschen Literatur, die man sich durchlesen kann, wenn man möchte. Der Stevens, TCP/IP Illustrated, sehr, sehr nettes Buch. Da steht eine ganze Menge über Netzwerke drin, nicht so sehr über digitale Forensik, Linux System Security, Linux Firewalls, Network Intrusion Detection Systems und ein Buch, also das ist da drauf, nicht weil ich Schleichwerbung mache, obwohl da einige meiner Ideen, als Ralf das Buch geschrieben hat, mit eingeflossen sind, ist inzwischen auch rot geworden und gar nicht so wie geplant orange. Ist dieses Buch heißt Intrusion Detection für Linux Server, beschäftigt sich hauptsächlich mit Intrusion Detection, hat aber auch einen Teil, der sich Einführung in die digitale Forensik nennt. Es sind 50, 60 Seiten, wo im Prinzip das, was ich hier so erzählt habe, drinsteht und noch ein bisschen mehr. Also wer möchte und vielleicht nicht so fließend Englisch kann, dass er die ganze Fachliteratur, die man sonst normalerweise nur auf Englisch erhält, durchlesen möchte, kann sich dieses Buch mal in der Bibliothek irgendwie ausleihen und da mal reingucken, wenn es das gibt, oder kaufen. Ein anderes Buch, was ich auch noch, was relativ neu ist, von Ende 2002, von dem Lenz Spitzner, hat ja der Kollege mit dem Fingerprinting schon erzählt, ganz kurz erwähnt, den Lenz, der hat ein Buch über Honeypots geschrieben. Honeypots sind jetzt mal ganz einfach gesagt Rechner, die ich ins Netz stelle, die ich absichtlich verwundbar aussehen lasse, damit sich die Hacker da draufstürzen und ich so ein bisschen analysieren kann, was machen Hacker, wie gehen die vor, daraus lerne ich dann, wie kann ich die abwehren. Es gibt auf der Webseite www.honeynet.org, hoffe ich, aber irgendwie, man kann nach Honeynet suchen, dann findet man das in Google auf jeden Fall, gibt so eine Forensic Challenge of the Month oder irgendwie sowas, da kann ich Spiegeldateien oder von kompromittierten Systemen zum Beispiel runterladen. Das gibt es jeden Monat neu, daran kann ich üben und da kann ich meine Skills in der digitalen Forensik kann ich die verbessern. Und wenn ich möchte, dass ich ein bisschen was über Honeypots lese, wie man sowas aufstellt, dann kann ich mir dieses Buch kaufen, wenn ich möchte. Ja, damit wäre ich mit dem Vortrag fertig und würde mich jetzt Fragen stellen. Ja, einfach reinrufen. Also ein Angreifer von außen zu erkennen, ist relativ begrenzt. Man kann halt wirklich nur von außen kann man wirklich nur gucken, welche Ports sind geöffnet, die normalerweise nicht geöffnet werden. Und da könnte ich einfach ein Miniskript schreiben, was mir zum Beispiel Nmap aufruft oder so, was einfach mal die ganzen Ports durchgeht und das vergleichen mit einer sogenannten Basislinie, welche Ports hat das System aufgehabt, als ich es installiert habe, und das einfach vergleichen. Und wenn dann so ein Port vielleicht aufgeht oder nach außen auf ist, der typisch für ein Rootkit ist oder so, dann sollte mich das einfach nachdenklich machen. Da kann ich aber einfach den Output von Nmap zum Beispiel im einfachsten Fall irgendwo in eine Datei schreiben. Ich lasse ein Skript nachts laufen, das mir den Output generiert, mache dann Diff dagegen und lasse mir dann, falls Unterschiede bestehen, lasse ich mir das mailen, solche Sachen. Ansonsten sollte man, wenn man wirklich digitale Forensik betreibt oder wenn man sich mit sowas beschäftigt, schon Zugriff zum System selber haben. Also ansonsten hat man halt eigentlich nur die Möglichkeit, von außen über die Portliste da reinzuschauen. Ja, also da gibt's gar keinen so einen Königsweg, dass man sagt, man muss A, B, C, D haben und dann sind die Server sicher. Es macht sicherlich Sinn, auf Servern, die ich genau überwachen muss, solche Sachen wie Tripwire laufen zu haben, die dann ständig überprüfen, werden Dateien ausgetauscht, vielleicht automatisch ein Programm, was mir nach, zum Beispiel das Check Rootkit ist ein Skript, das könnte ich täglich, nächtlich ausführen oder so und die Ausgaben mir dann irgendwie zukommen lassen, wobei natürlich ein Angreifer, der ein bisschen gewieft ist, als allererstes erstmal so eine Funktion wie Mails an einen Administrator rausschicken oder SMS senden oder irgendwas deaktiviert, sodass ich dann, wenn ich die Programme laufen habe, bestenfalls merke, okay, meine tägliche E-Mail bleibt aus, die ich kriegen müsste, also muss ich dann doch wieder händisch nachgucken. Solche Sachen könnte ich natürlich alles im Check Rootkit, kann ich automatisiert laufen lassen, genauso wie ich einen Tripwire-Check nachts laufen lassen kann und mich automatisch über die Ergebnisse informieren lassen.
Eine Möglichkeit, ich denke, relativ sicher ist, und zwar, wenn man zwei Rechner mit FireWire miteinander verbindet, dann gibt es die Möglichkeit, dass man den kompletten Physical Memory aus der zu beobachtenden Box raus DMA auf einen anderen Rechner. Da hat Benjamin Hansch mit eigentlich zum Kernel Debugging was geschrieben, wo man quasi mit zwei Rechnern dann komplett den Physical Memory überholen kann und dann das ist eben Untersuchungen auf dieser Geschichte macht. Und dann ist das wirklich keinerlei Möglichkeit der Manipulation mehr da. Selbst wenn der Kernel das angegriffen oder zu überwachenden System irgendwie manipuliert wäre, es gibt keine Chance, weil sich einfach ein DMA ist, der von dem FireWire-Controller ausgemacht wird.
Ja, also das ist ein interessanter Ansatz. Bedingt natürlich, dass ich für jeden meiner Server noch einen zweiten habe oder so, wo ich das dann rüber kopieren kann. Oder vielleicht einen für mehrere, ja. Ja, also definitiv eine interessante Möglichkeit. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche noch viel Spaß.